Mentale High Performance. Wie ich die erreiche und vor allem wie mentale Alchemie funktioniert, verrät uns in dieser Folge Patrick Thiele. Selbst Mental Alchemist, so wie er sich selbst nennt, und Mentaltrainer, insbesondere für SportlerInnen, begleitet Olympiasieger, deutsche Meister etc. auf dem Weg, wirklich in dem Moment, wo sie zu 100% da sein müssen, auch zu 100% da zu sein. Spannende Reise durch die Welt des Sports, aber vielmehr durch auch die Reise, wie mentale High Performance funktioniert. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge.
No problems, wake me up in the morning. Say what's up when I'm boring. Never look for no parties. Always look for someone like you. Now I like you and your Zoom is in some ice cubes in a new kitchen. Cause you like me too, cause I do dishes and I never thought that
mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
Was geht ab, Herr Luckyman?
Was geht ab, Herr Schulze?
Wir haben eben schon die richtige Aussprache seines Namens gelehrt und jetzt will ich es direkt richtig machen. Was geht ab, Patrick Thiele?
Ja, was geht, ihr beiden? Ich freue mich auf das Gespräch.
Du hast erzählt, du sitzt in Berlin, bist aber häufiger unterwegs. Gibt dein aktueller Alltag auch mit Covid und Co. her, dass du echt die Möglichkeiten nutzt, als, ich sag mal in Anführungsstrichen, digitaler Nomade auch unterwegs zu sein?
Schon ziemlich oft, ja. Also tatsächlich war ich letztes Jahr 2 Monate in Deutschland, den Rest des Jahres war ich im Ausland, von daher schon recht oft, ja.
Ja, mega. Ich glaube, es ist so auch ja, immer so dieses Zielbild einer fast schon ganzen Generation, genau diesen Lifestyle zu leben. Aber warum du das kannst und was du machst, darauf gehen wir im heutigen Podcast ein. Ich möchte aber direkt die vielleicht wichtigste Frage stellen, um dich zu verstehen. Was ist ein, ich übersetze auf Deutsch, mentaler Alchemist?
Gute Frage. Das war tatsächlich so eine kleine Kreation von mir, weil ich mich auf der einen Seite, kommen wir sicherlich gleich noch dazu, sehr viel mit Mentaltraining, mentalen Strategien beschäftige. Auf der anderen Seite ist Der Alchemist von Paulo Coelho das Buch, mein absolutes Lieblingsbuch, das ich, glaube ich, seit 6 Jahren jedes Jahr einmal lese. Und die Intention dahinter ist ja, dass der Alchemist in der Lage ist, Blei in Gold zu verwandeln. Und bei mir ist es eher so, einen ungewünschten mentalen State in einen gewünschten mentalen State zu verwandeln. Und daraus ist sozusagen der mentale Alchemist entstanden oder Mental Alchemist auf Englisch dann.
Ja, und das vor allem für SportlerInnen, habe ich rausgehört. Also ja, auch bei LinkedIn schreibst du, du arbeitest mit deutschen Meistern, Weltmeistern, Olympiasiegern zusammen, um sie eben auch mental zu coachen. Und ich gehe einfach mal davon aus, auch im Sportbereich ja die bestmöglichen Leistungen zu erreichen.
Genau, also der Fokus liegt vor allem auf dem Sport. Letztes Jahr sind auch da ein paar Aufträge im Businessbereich dazugekommen, aber der Fokus liegt, sage ich mal, zu 95% auf dem Sport.
Okay, schließt sich bei mir auch direkt die Frage an, warum arbeite ich mit dir zusammen, warum buche ich dich? Also was ist quasi so das, was du bei mir lösen könntest, wenn ich jetzt Sportler wäre?
Also im einfachsten Fall geht es einfach nur darum, die Athleten auf dem Level, auf dem sie jetzt schon sind, noch besser zu machen. Nicht jeder Athlet kommt zu mir, weil er vielleicht in Anführungsstrichen irgendwie glaubt, ein Problem zu haben. Aber bei vielen ist das natürlich der Auslöser. Das heißt, dass du vielleicht das Gefühl hast, einfach nicht mit Leistungsdruck umgehen zu können, dass du Symptome hast, wie beispielsweise Wettkampfangst, dass du einfach vor einem Wettkampf immer wieder große Schwierigkeiten hast, dass du im Wettkampf das Gefühl hast, du findest nie so richtig deinen Fokus und kannst nie deine tatsächliche Leistung abrufen. Also so ein bisschen dieses Trainingsweltmeister-Syndrom, das man aus dem Sport kennt. Das sind so, glaube ich, die Basic-Punkte, weshalb Menschen zu mir kommen,
ja. Ja, super spannend. Ich glaube auch gerade, dass in Kombination mit SportlerInnen zu tun, das ist auch ein Ansatz, den ich selbst noch nicht kennengelernt habe. Von daher bin ich gleich sehr gespannt, wenn wir darauf weiter eingehen. Aber lass uns doch die ersten Minuten auch nochmal nutzen, um dich, Patrick, etwas genauer zu verstehen. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Und vor allem, wie werde ich das? Also ganz blöd gefragt, weil es gibt ja keinen Studiengang jetzt, der mir sagt, okay, ich werde jetzt Coach oder Founder von Sportlern, von einer Akademie für Sportler, um sie zu trainieren, ihr Mindset zu verbessern. So, hol uns doch mal kurz ab in die Story von dir, was so im Studium und danach passiert ist, was dich heute zu dem Punkt geführt hat, dass du, ja, ich gehe mal davon aus, auch einen Beruf ausübst, der dir sehr viel Spaß macht.
Ja, das auf jeden Fall, auch wenn es eine etwas längere Reise dahin war, fängt tatsächlich so ein kleines bisschen schon vor meinem Abitur beziehungsweise vor meiner Ausbildung an, weil ich mit 14 eigentlich die Möglichkeit hatte, Profifußballer werden zu können oder zumindest eine relativ gute Ausgangsposition haben zu können. Ich hatte damals die Möglichkeit für ein Probetraining, um in das Nachwuchsleistungszentrum von Dynamo Dresden zu kommen. Also ich bin in der Nähe von Dresden, so einem kleinen 300-Einwohner-Dorf aufgewachsen, und dann war das so mein großer Traum natürlich, Profifußballer zu werden, und das war meine große Chance, die ich dann aber nicht nutzen konnte, weil ich mental nicht umgehen konnte mit dem Leistungsdruck an dem Tag. Und da hat quasi so eigentlich für mich diese Journey irgendwie angefangen, mich mit mentalem Training zu beschäftigen. Und dann nach meinem Abi war das überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Also ich hatte ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll nach dem Abi. Hab mich, glaube ich, auch für 8 oder 9 verschiedene Berufe beworben damals. Bin am Ende Mikrotechnologe geworden, also habe da eine Ausbildung gemacht, 3 Jahre lang, habe im Rheinraum gearbeitet und Computerchips hergestellt, also super technisch. Habe dann irgendwann gemerkt, okay, that's not what I want to do, und habe dann ein Studium gemacht in Nanotechnologie und Werkstoffwissenschaften, also schon ein bisschen basierend auf dem, was ich vorher gemacht hatte, aber einfach nochmal ein bisschen tiefergreifend. Und habe aber auch da tatsächlich am Ende des Studiums dann irgendwann festgestellt, okay, das ist nicht der Weg, den ich gehen will. Ich hatte parallel so ein halbes Jahr, bevor ich meine letzte Prüfung hätte schreiben müssen, angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, angefangen, die ersten Bücher zu lesen, auf ein paar Workshops und so zu gehen, und habe dadurch halt festgestellt, okay, das ist überhaupt nicht das, was mich für den Rest meines Lebens begeistert. Also habe ich dann nochmal einen relativ harten Cut gemacht, habe wie alles in Deutschland hinter mir gelassen, bin für ein Jahr nach Australien gegangen, um erstmal irgendwie wieder klarzukommen und so einen kleinen Reset zu machen.
Und wie alt warst du da?
Da war ich 24, beziehungsweise bin 25 geworden dann, ja. Okay. Und ja, dann von da aus habe ich dann so ein bisschen angefangen, diesen ganzen Themenbereich Selbstständigkeit für mich zu entdecken, habe da ein bisschen rumgespielt, habe eine Zeit lang im Network Marketing gearbeitet, habe eine Zeit lang als Freelancer gearbeitet, habe als Ghostwriter sogar mal ein E-Book über Meditation geschrieben, und solche Dinge. Und ja, am Ende bin ich dann wieder in Berlin gelandet, ein paar Jahre später. Und habe da im Marketing gearbeitet, in einem Startup, das sich aber extrem mit dem Thema mentale Leistungsfähigkeit beschäftigt, und war dann so quasi auch der Nummer 1 Ansprechpartner für die Profisportler, die wir supportet haben. Und irgendwann hat sich daraus so irgendwie die Unterhaltung herauskristallisiert, dass mir die Profisportler immer wieder geschrieben haben und mich zu irgendwelchen Mindset-Themen befragt haben, weil ich da im Firmenpodcast auch immer wieder drüber gesprochen habe oder auf unserem YouTube-Channel. Und dann dachte ich mir irgendwann so, hey, vielleicht ist das eine richtig coole Kombi, so Persönlichkeitsentwicklung und Sport, das, was ich sowieso schon liebe, miteinander zu kombinieren. Und habe dann einfach vor knapp 3,5 Jahren war das jetzt testweise das erste Mal mit einem Athleten zusammengearbeitet, mit dem ich tatsächlich jetzt inzwischen immer noch zusammenarbeite. Und daraus ist letztendlich so in den letzten Jahren alles entstanden, um vielleicht deine Frage noch zu beantworten, wie wird man das? Also es gibt verschiedenste Ausbildungsmöglichkeiten mittlerweile, um Mentaltrainer zu werden. Es gibt eine offizielle Akademie tatsächlich mittlerweile, die Deutsche Mentaltrainerakademie, beziehungsweise es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten, das über ein Fernstudium zu machen. So habe ich das damals gemacht vor 2 Jahren, mhm, und habe dann halt ein offizielles Fernstudium zum Sportmentaltrainer gemacht. Und das war so die Ausgangsposition für mich letztendlich.
Ja, spannend. Herr Lackemann, sofort eine Frage. Darfst du sagen, welcher Sportler das ist, um einfach noch einen Eindruck zu bekommen?
Ja, also der erste Athlet, mit dem ich damals gearbeitet habe und der jetzt auch immer noch Teil des Teams ist, ist Konstantin Preiß, deutscher Meister über 400 Meter Hürden, der letztes Jahr dann auch das erste Mal in Tokio bei den Olympischen Spielen am Start war.
Ja, sehr crazy. Ich kenne noch jemanden, der irgendwann mal das Ziel hatte, Profifußballer zu werden.
Ja, also sehr, sehr heißes Thema. Ich glaube, du meinst Micha Schulze.
Surprise.
Ja, also mich interessiert das Thema natürlich auch total, gerade weil du jetzt auch gesagt hast, irgendwie mit 14 und dann Leistungsdruck und Co. fühle ich oder finde ich mich absolut wieder, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich hatte zwar nie den direkten Bezug zu irgendwie Chance beim Nachwuchsleistungszentrum, aber wie das dann halt mal so ist, irgendwie in der Landesauswahl mit den ganzen Leuten, die halt im Nachwuchsleistungszentrum spielen, irgendwie auf Augenhöhe, und ich kann mich einfach noch perfekt dran erinnern, also auch Fußball, wie ich mir in die Hose gekackt habe, bevor ich da zum Training gefahren bin und einfach mindestens 30-40% schlechter gespielt habe, als ich es normalerweise konnte. Also genau das Gleiche konnte ich mich gerade zu 1000% wiederfinden. Deswegen auch so ein bisschen die Frage, setzt du bewusst dann auch bei jugendlichen Sportlern, die auf dem Weg zum Profi werden oder die auf dem Weg zum Profi sein sind sozusagen, setzt du da schon an oder arbeitest du vor allen Dingen mit gestandenen Sportlern? Weil ich stelle mir halt immer so die Frage, wie viele verschenkte Potenziale da draußen gibt's, die halt einfach nie den Zugang zu mentaler Stärke in frühen Jahren gefunden haben und vom Talent und Co. eigentlich total prädestiniert für eine Profikarriere wären. Deswegen einfach so die Frage, hast du da eine Philosophie? Sagst du, okay, du willst genau das, was du damals erlebt hast, irgendwie möglichst in der Jugend vermeiden? Oder bist du eher mit dem Fokus auf Profis, die es schon sind sozusagen?
Ja, super Frage. Am Ende ist es beides so ein bisschen, wobei gerade noch so das ganze Thema Nachwuchsarbeit ein bisschen hinten ansteht, einfach auf Basis dessen natürlich, dass das von der Umsetzbarkeit natürlich alles ein bisschen schwieriger ist, gerade wenn man halt ein Unternehmen natürlich drum aufbaut, muss das natürlich im ersten Sinne irgendwie auch erstmal finanziell funktionieren und dementsprechend war jetzt sozusagen der Einstieg für mich auch mit gestandenen Profis natürlich einfacher, um da jetzt auch wirklich ein Team aufzubauen. Also wir sind inzwischen zu viert im Unternehmen, die an so ein bisschen der Vision auch arbeiten, aber Teil der Vision ist es da auch wirklich langfristig, ja, so eine Art, ich sag mal, mentales Nachwuchsleistungszentrum aufzubauen, weil ich sehe das genauso wie du, dass da einfach gerade in den Jahren so ab 10, 12 bis dann hoch natürlich 17, 18, bis man in den Profibereich kommt, einfach unglaublich viel Potenzial verloren geht, unglaublich viele Talente wegfallen, weil sie vielleicht eben nicht diesen mentalen Support haben. Und das war bei mir so, das war vielleicht bei dir so und das ist bei ganz, ganz vielen anderen so. Deswegen ist schon auch der Ansatz, da möglich früh irgendwie Impulse liefern zu können. Ich betreue gerade hier in Berlin einfach just for fun, mehr oder weniger, sage ich mal, zwei junge Athleten und Athletinnen, die so ziemlich genau in dem Alter sind, wo ich einfach gemerkt habe, die haben ein krasses Potenzial und die wollen da auch wirklich was machen und die haben keine Möglichkeiten, in diesem mentalen Bereich zu arbeiten. Aber das wollen wir auf jeden Fall auch in den nächsten Monaten und Jahren noch deutlich ausbauen.
Wie sieht das aus? Also wie sieht deine Arbeit aus? Also muss ich mir das dann so vorstellen, wie so eine Sitzung beim Psychologen einmal die Woche und dann spricht man irgendwie über die Hürden und versucht Ansätze zu finden? Oder ist das eher so ein situatives Ding? Also wie sieht so eine typische Zusammenarbeit mit einem Athleten bei dir aus?
Ja, also das Ganze läuft komplett online alles ab so, deswegen auch, weil wir am Anfang so ein bisschen drüber gesprochen haben, über meine Flexibilität so. Ich habe von Anfang an halt gesagt, okay, ich will mir diese Flexibilität auch bewahren und ich reise einfach viel zu gern, um jetzt zu sagen, ich lasse mich an einem Ort nieder und baue das von da aus auf. Also komplett online über Zoom und ich setze mich dann mit den Athletinnen einfach in einem Rhythmus von meistens 14 Tagen immer wieder zusammen. Wir entwickeln am Anfang natürlich einen Plan, schauen, okay, was bringst du alles mit, welche Herausforderungen hast du zum Start, was ist so die Timeline der nächsten Wochen, Monate, was auch deine Wettkämpfe angeht, wo willst du irgendwann mal hin, auch was irgendwie große Visionen, große Ziele angeht. Und dann ist es natürlich auf der einen Seite so ein regelmäßiges Arbeiten an der eigenen Entwicklung, auch an dem Plan und dann gewisse Herausforderungen abzuarbeiten und dann immer wieder auch von Woche zu Woche natürlich zu schauen, okay, was ist im Training passiert, was ist im Wettkampf passiert, was ist an neuen Fragen irgendwie hinzugekommen und parallel dazu gibt es eine ja, komplette Online-Plattform, auf der die Athleten trainieren können mit mentalen Trainingsübungen, mit einem eigenen mentalen Fitnessstudio, wo man sozusagen dann auch wirklich nochmal abseits der Sessions, die wir gemeinsam haben, die Möglichkeit hat zu trainieren und das ist so eigentlich die regelmäßige Arbeit, das heißt für mich viel 1:1 Coaching, einmal pro Woche ein Gruppencoaching mit dem kompletten Team und dann immer wieder auch sehr viel individueller Kontakt, beispielsweise auch jetzt, wenn Athletinnen bei den Olympischen Spielen in Peking zum Beispiel sind, wie eine Eisschnellläuferin aus Berlin, mit der ich zusammenarbeite, dann hat man da halt eigentlich die ganze Zeit WhatsApp-Kontakt und tauscht sich immer wieder aus, um da irgendwie nochmal ein paar Impulse geben zu können oder Fragen beantworten zu können, sodass im Optimalfall dann irgendwie das Beste rausspringt beim Wettkampf.
Ich finde, wenn man so auch dieses diesen Begriff Mentaltraining sieht, dann umfasst das ja, unterschreibst du ja auch sehr, sehr viele Bereiche. Also du schreibst von Persönlichkeitsentwicklung, Biohacking, Achtsamkeit und von so einer 7C oder 7C-Methode. Mich würde halt vielleicht auch mal an dem Beispiel von dem Konstantin Preis interessieren, wie du dann auch inhaltlich reingehst. Also was, ich stelle mir das gerade vor, ich mache 400 Meter Hürden, ich bin da, muss ja starten, das ist allgemein schon dieser Drucksituation, ich muss ja zum Start direkt da sein, das ist ja wirklich eine Punktaufmerksamkeit, die ich da brauche. Was umfasst jetzt so das Set und wie kann ich vor allem meine Gedanken, mein Mindset darauf trainieren, in solchen Momenten zu funktionieren?
Ja, ist am Ende eine Kombination aus einerseits vorbereitendem Training und andererseits dem, was mache ich wirklich in dem Moment, wenn es darauf ankommt. So, das heißt, wir arbeiten natürlich erstmal mit allen Athleten immer daran, erstmal auch eine feste Wettkampfroutine aufzubauen. Ich meine, jeder Athlet hat für sich so schon zu einem gewissen Maße seine eigene Routine, was Warm-up angeht, aber meistens ist das sehr fokussiert auf das körperliche Warm-up und die mentale Komponente fällt da meistens so ein bisschen hinten runter. Das ist immer so mehr oder weniger Glücksspiel, entweder bin ich heute gut drauf oder eben nicht. Und wir arbeiten natürlich daran, dass das wirklich ein reproduzierbarer Prozess ist, so dass man einfach jedes Mal wirklich wieder denselben Focus-State abrufen kann und dass man einfach so eine kleine fünfminütige mentale Routine hat, wo man nochmal in sich geht, wo man nochmal vielleicht gewisse Dinge, Erfolge aus der Vergangenheit rekapituliert und sich dann über einfach eine kleine Meditation oder auch Atemübungen in den perfekten State bringt, den man braucht. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch immer wieder ein regelmäßiges Trainieren. Also die Vorgabe für die Athleten ist eigentlich wirklich so 3 bis 4 Trainingseinheiten pro Woche zu machen, mentale Trainingseinheiten, die aber ungefähr so 15 bis 20 Minuten maximal umfassen, also deutlich weniger, als das jetzt beim normalen Training der Fall ist. Und da geht es dann vor allem darum, so Themenbereiche wie Fokus zu verbessern, Aufmerksamkeitssteuerung, das heißt, dass man auch mit gewissen Dingen immer wieder spielt, dass man vielleicht auch tatsächlich mal beispielsweise damit spielt, dass man sich bewusst einer extrem lauten Stadionatmosphäre aussetzt, während man versucht zu meditieren, während man versucht irgendwie in einen sehr fokussierten State reinzukommen, um so ein bisschen diesen auch dann State, den ich final im Wettkampf habe, zu simulieren. Also das sind so zum Beispiel Schritte, die wir dann immer wieder machen, wo es dann gezielt auch für die einzelnen Athleten dann immer wieder auch mentale Trainingsübungen gibt. Generell ist vieles von dem, was ich mache, sehr stark achtsamkeitsbasiert, weil ich einfach der Meinung bin, so dass das eine der grundlegendsten Eigenschaften ist, die mir dabei hilft, wirklich präsent zu sein, fokussiert zu sein, bestmöglich mit meinen Herausforderungen umzugehen und die aber auch ein riesen Türöffner am Ende so für diese Flow-Momente ist, die jeder Athlet immer wieder haben will. Und deshalb arbeiten wir auf jeden Fall auch viel tatsächlich so in diesem Achtsamkeits- oder auch Meditationsbereich, wenn man es so sagen will.
Gibt's, du hast gerade von Routinen gesprochen. Jetzt gerade, also wenn ich an unsere Audience hier denke, haben wir auch viele, viele Sportler dabei, die sich jetzt vielleicht so fragen, okay, gibt's so ein Nugget, was du preisgeben kannst, wo du sagst, alles klar, das ist eigentlich etwas, was du von heute auf morgen mehr oder weniger vielleicht in deine Routine einbauen kannst, um dich einfach in einen Wettkampf-State zu bringen, zum Beispiel, keine Ahnung, jeden Sonntag Spiel, so mein Setting aktuell. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, von heute auf morgen, das wäre eigentlich so ein No-Brainer, den kannst du eigentlich von jetzt auf gleich irgendwie umsetzen und du bist dir recht sicher, dass du darüber schon irgendwie eine gewisse Leistungssteigerung oder eine gewisse Fokussteigerung produzieren kannst. Gibt es da irgendwas so standardisiert oder sagst du, okay, das ist wirklich von Fall zu Fall und Situation zu Situation unterschiedlich?
Also es gibt da auf jeden Fall schon die ein oder andere Sache, die ich machen kann. Ganz basic, ohne dass man irgendwie sich allzu viel damit beschäftigt, kann ich allein schon, indem ich immer mal wieder für einen kurzen Zeitraum, sei es 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten trainiere, einfach präsent bei meiner Atmung zu sein, einen riesengroßen Unterschied machen, weil die meisten Probleme, die auch Athleten im Wettkampf immer haben, entstehen irgendwie dadurch, dass ich nicht im Moment bin, dass ich mit meinen Gedanken irgendwo in der Vergangenheit bin. Ich denke darüber nach, was ich für Fehler gemacht habe in der Vergangenheit, dass es vielleicht beim letzten Wettkampf nicht gut funktioniert hat, dass die letzte Trainingseinheit nicht so gut war. Oder ich bin gedanklich schon in der Zukunft und denkt darüber nach, was kann jetzt bei dem kommenden Wettkampf alles schiefgehen, welche Fehler könnte ich machen und so weiter. Und eigentlich willst du nur präsent im Moment sein. Und wenn ich einfach gelernt habe, mal die Augen zu schließen und einfach nur auf meine Atmung zu achten, dann ist das das Einfachste, was ich machen kann, um hier im Moment zu sein, weil atmen können wir nur hier und jetzt so. Das geht nicht in der Vergangenheit oder der Zukunft, sondern wir können nur hier und jetzt atmen. Und unsere Atmung haben wir auch immer dabei. Das heißt, es ist auch ein extrem cooles Tool, das ich überall nutzen kann. Das ist egal, ob ich da jetzt gerade im Bus sitze, in der Bahn sitze, ob ich zu Hause am Schreibtisch bin. Ich kann mir überall kurz mal 1, 2, 3 Minuten Zeit nehmen, Augen schließen und einfach nur auf die Bewegung des Atems in meinem Körper achten. Sei es irgendwie direkt jetzt, wie man das manchmal bei Achtsamkeitsmeditationen macht, an der Nasenspitze oder einfach die Auf- und Abbewegung meiner Bauchdecke. Und da einfach mal 2, 3 Minuten dabei bleiben. Und dasselbe kann ich dann natürlich wieder vor meinem Spiel, vor meinem Wettkampf machen. Einfach mal kurz nochmal, bevor ich rausgehe aus der Kabine vielleicht, kurz 2 Minuten in mich gehen und einfach das nutzen, um wieder in den Moment zurückzukommen. Und dann werde ich plötzlich feststellen, dass ganz vieles, was mich vorher beschäftigt hat, allein dadurch schon wegfällt. Und das ist auf jeden Fall ein Tool, was jeder direkt integrieren kann als kleine Übung.
Mhm. Spannend. Wenn ich über SportlerInnen nachdenke, dann habe ich halt so direkt so Kobe Bryant, Michael Jordan und so ein, vor allem Tom Brady vielleicht im Kopf, der es irgendwie geschafft hat, mit 43, glaube ich, noch den letzten Super Bowl, jetzt nicht dieses Jahr, sondern davor das Jahr zu gewinnen und immer noch als, ich sag mal so, der Spitzen-Quarterback in der NFL gilt. Er hat es geschafft, jetzt über wirklich jetzt seine Karriere beendet, 23 Saisons wirklich Spitzenklasse zu sein. Was glaubst du, ist der entscheidende oder was sind die Unterschiede zwischen einem solchen Athleten, der wirklich über Jahrzehnte hinweg Weltklasse-Format beibehalten kann und vielleicht auch Athleten, Athletinnen, die das eben nicht erreichen? Was sind so die Muster, die du erkannt hast?
Also ich denke, dass das ganze Thema Mentaltraining auf jeden Fall eine Komponente ist, weil Tom Brady ist auch dafür bekannt, dass er über die Jahre hinweg da auch extrem viel investiert hat, immer wieder auch in diesem mentalen Bereich sehr, sehr viel gearbeitet hat, immer wieder das auch als einen Bereich genannt hat, der für ihn unglaublich wichtig war und viele eben sich vielleicht zu sehr immer nur auf diesen körperlichen Bereich konzentrieren. Und du hast ganz viele andere angesprochen. Man kann sich da, glaube ich, die Topstars aus jeglichen Sportarten rauspicken und man wird immer feststellen, die arbeiten nicht nur an ihrer körperlichen Fitness, sondern die arbeiten auch extrem viel an ihrer mentalen Fitness, weil sie einfach wissen, dass das am Ende den Unterschied macht, um in den Top 5% nochmal herauszustechen, weil die ganzen Athleten an der Weltspitze sind körperlich alle mehr oder weniger auf demselben Level. So, das ist alles kein Geheimnis mehr, wie man da trainiert, was man machen kann. Die sind alle auf demselben Level, aber ob du dann am Ende im Wettkampf wie ein Tom Brady über 23 Saisons hinweg immer wieder deine Leistung abrufen kannst, immer wieder auch in Playoff-Spielen ganz spezifisch nochmal dann auch diese Drucksituation standhalten kannst, das ist dann halt eine Frage des Kopfes und nicht des Körpers am Ende.
Ich denke, ich habe gerade so eine Szene, oder vielleicht hast du sie auch gesehen, diese Doku von Michael Jordan auf Netflix, wo er gefühlt jedes Mal, wenn er irgendwie nicht gut gespielt hat, hat er so I took it personal und hat quasi irgendwelche Gründe erfunden, um wieder in diesen Wettkampfmodus zu kommen. Und ein entscheidender Satz, der auch, glaube ich, dort gefallen ist, dass es MJ immer geschafft hat, im Moment zu sein. Also irgendwie waren da so Stimmen über ihn, die gesagt haben, der war einfach immer da. Und das fand ich persönlich super inspirierend, weil ich mich halt auch, ähnlich wie Daniel es ja eben schon angeteasert hat, so frage so, wie geht das? Auch unabhängig vielleicht vom Sportbereich.
Ja, also das ist eigentlich genau das beste Beispiel, warum Achtsamkeitstraining so wichtig ist. Und tatsächlich war das auch für mich so ein bisschen die Inspiration, das als Grundlage meiner Arbeit zu nehmen, weil ich mir angeguckt habe, okay, was machen eigentlich die anderen Athleten, die schon in der Weltspitze sind oder mit wem trainieren die und was ist so der Inhalt der Arbeit? Und gerade Athleten wie MJ oder auch Kobe haben halt in den 90er Jahren schon unglaublich viel Achtsamkeitstraining gemacht. Also sowohl die Bulls als auch damals dann die LA Lakers hatten einen Achtsamkeitstrainer dabei, George Mumford, der einfach basically nur mit denen Achtsamkeitstraining gemacht hat und einfach gesagt hat, okay, wir treffen uns jetzt hier in dem Raum, ihr legt euch alle auf den Boden und wir gehen zusammen in Meditation und simulieren sozusagen einfach dann so ein bisschen diesen Wettkampf-State und ihr lernt dabei, diesen achtsamen State dann am Ende mit in den Wettkampf zu nehmen. Und das ist halt was ich überall trainieren kann. Achtsamkeit kann ich eben auch nicht nur, wie ich es gerade gesagt habe, so beispielsweise über so Meditationsübungen trainieren, sondern ich kann halt in jedem einzelnen Moment irgendwie meine Achtsamkeit trainieren über ganz viele verschiedene Sinne. Also da gibt es 1000 Möglichkeiten und das wird mir in allen Bereichen helfen, besser zu werden, auch abseits des Sports natürlich.
Würdest du sagen, Klar, auch wenn die Antwort jetzt so ein bisschen auch mit deinem eigenen Markt zu tun hat, aber dass die Nachwuchsleistungszentren, ich bleibe jetzt nochmal so im Fußballkontext, zu wenig Wert auf mentale Stabilität legen. Also wie ist da so deine Einschätzung aktuell?
Es ist ein bisschen sportartabhängig, habe ich das Gefühl. Also es lässt sich, glaube ich, noch nicht komplett verallgemeinern und es gibt da auch in Deutschland schon echt gute Beispiele und viele Fortschritte, aber grundsätzlich ist es immer noch zu wenig. Also es gibt natürlich viele Nachwuchsleistungszentren auch, die mit Sportpsychologen schon zusammenarbeiten, aber es gibt eben am Ende auch nochmal in der tatsächlichen Arbeit einen Unterschied zwischen einem Sportpsychologen und einem Mentaltrainer. Das heißt, als Sportpsychologe versuche ich halt viel auch so die grundlegenden, ich nenne es mal Probleme, aufzuarbeiten. Und beim Mentaltraining geht es halt wirklich darum, einfach den Kopf zu trainieren und wirklich vorzubereiten auf viele Herausforderungen. Und das kommt definitiv noch in vielen Nachwuchsleistungszentren zu kurz. Und da ist auf jeden Fall noch viel Nachholbedarf da, ja.
Okay, das heißt, du würdest sagen, deine Arbeit besteht jetzt nicht unbedingt darin, ich sage jetzt mal, tief zu graben, woher jetzt welche, ich sage jetzt mal, Schwächen oder Lücken oder sowas kommen, sondern du bist einfach proaktiv darauf fokussiert, im Hier und Jetzt das Thema Achtsamkeit, das Thema im Moment sein zu trainieren und gehst da quasi gar nicht unbedingt diesen psychologischen Ansatz von wegen, lass uns mal deine Kindheit aufarbeiten und gucken, warum du so bist, wie du jetzt bist, um darüber dann sozusagen besser im Hier und Jetzt zu performen. Also ist das so der Unterschied, habe ich es jetzt gerade richtig erkannt, zwischen Sportpsychologie und Mentaltraining?
Ja, das trifft es ziemlich gut. Also wir versuchen vor allem halt sehr lösungsorientiert mit dem zu arbeiten, was jetzt halt gerade da ist und dann zu schauen, okay, was ist sozusagen der Rucksack, den du mitbringst, was ist da alles drin, was sind da irgendwie an Blockaden, an Hürden da, die dich gerade davon abhalten, deine Bestleistung abzurufen im Wettkampf und wie können wir das beiseite räumen oder was kannst du machen, um damit besser umzugehen, so dass du einfach immer wieder in der Lage bist, so deine Bestleistung abrufen zu können.
Ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich bin jetzt irgendwie ein 18-jähriger Dude, der jetzt nicht unbedingt in der Jugendbundesliga oder so oder gerade aus der Jugendbundesliga kommt, sondern vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, im Mittelfeld irgendwo in der Regionalliga beim Fußball oder sonst wo. Ich bin immer mental beim Fußball, weil es mir halt einfach am nächsten ist, aber ist ja auch eigentlich egal, in welcher Sportart. Kann mir jetzt nicht unbedingt leisten, mir einen Mental-Coach irgendwie an die Seite zu nehmen, der mich proaktiv dabei supportet. Gibt es für dich irgendwie, seien es irgendwelche YouTube-Kanäle oder irgendwelche, keine Ahnung, Instagram-Pages, ich weiß es nicht, gibt es für dich irgendwelche Quellen, wo du sagst, okay, gerade für den normalen, jungen, ambitionierten Sportler, der jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, nicht finanziell so super gut ausgestattet ist oder einfach den ersten Zugang gewinnen möchte, gibt es da so Wissensquellen, Inspirationsquellen, wo man sagen kann, hey, das ist natürlich noch nicht das Level, auf dem du jetzt one-on-one irgendwie mit jemandem zusammenarbeiten würdest, aber das würde der breiten Masse da draußen vielleicht trotzdem helfen, um erstmal Zugang zu dem Grundthema zu erlangen.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich ein paar richtig gute Bücher inzwischen, die man auf jeden Fall sich mal anschauen kann. Gerade angesprochen von George Mumford, eins meiner Lieblingsbücher, The Mindful Athlete. Da beschreibt er sehr, sehr gut auch seine Philosophie und da kann man echt viel mitnehmen. Und darüber hinaus würde ich, glaube ich, jedem ganz einfach empfehlen, hör meinen Podcast, weil da gibt es inzwischen fast 200 Episoden, wo wir jedes Mal darüber reden, jede Woche darüber reden, was du an Strategien integrieren kannst, was du besser machen kannst. Mental Performance Podcast heißt der. Und da ist, glaube ich, schon erstmal unglaublich viel da, wo ich tatsächlich auch immer wieder regelmäßig Nachrichten bekomme von Athleten aus den verschiedensten Bereichen, die vielleicht sagen, hey, ich bin jetzt gerade mit Episode 5 irgendwie von vor 2 Jahren oder so eingestiegen, hilft mir auf jeden Fall schon mega gut weiter und dann hast du halt noch 150 Folgen vor dir und kannst da auf jeden Fall eine ganze Menge mitnehmen.
Super spannend. Cool. Ich finde...
Ja, hau raus, Herr Schulze, sorry.
ich würde tatsächlich thematisch noch einmal ganz gern so ein bisschen rauszoomen wollen, weil ich das ganz interessant fand, auch in deinem Werdegang, dass du so erstmal einen Studiengang hattest, auch der, wo du sagst, der jetzt vielleicht nicht mehr so das Gelbe vom Ei war. Und dann hast du gesagt, hast du mit dich angefangen, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. was war der Auslöser? Also war das wirklich so dieser Schmerz zu sagen, ey, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll, und ich, Australien und Co.? Oder was hat so bei dir dafür gesorgt, dass du gesagt hast, ey, ich interessiere mich ja überhaupt für das Thema Mindset, mentale Stärke, Persönlichkeitsentwicklung?
Ja, der Auslöser war tatsächlich ganz einfach Herzschmerz. Und zwar war das Ende meiner ersten wirklich ernsthaften Beziehung nach 2,5 Jahren ungefähr, so relativ abrupt von einem Tag auf dem anderen. Und dann habe ich mich da so 3-4 Wochen in meinem Selbstmitleid gesuhlt und irgendwann angefangen, über YouTube-Videos zu versuchen, so ein bisschen quasi wieder den Kopf über Wasser zu halten. Und dann bin ich irgendwann bei der Commencement Speech von Steve Jobs gelandet, die er an der Stanford University gegeben hat. Und die habe ich mir, glaube ich, in der Nacht, als ich die entdeckt habe, irgendwie 100 Mal angehört. Also ich kann die, glaube ich, inzwischen auch fast auswendig zitieren. Und das war so der Ausgangspunkt. So, dann habe ich seine Biografie gelesen und dann kamen ganz viele andere Bücher hinzu, die mich irgendwie inspiriert haben. Und das war so der Anfang.
Total spannend. Es bestätigt einfach gerade wieder so dieses. Es fängt meistens mit einem krassen Schmerzpunkt an. Ne? Wir hatten ja auch im Vorgespräch schon mal erzählt, auch bei Herrn Schulz und mir entstand das ganze Thema Mindset-Gelaber und Co. ja auch mehr oder weniger aus einer beendeten Beziehung. Schon funny irgendwie, wie sich aus solchen Dingen dann meistens die schönen Stories entwickeln, sage ich mal so.
Jetzt sehr pathetisch drauf eingestiegen. You can only connect the dots looking backward. Here we are. Hol uns doch mal ab, vielleicht nochmal, das war kurz rausgezoomt, lass nochmal die Thematik gehen. Das 7C-System, das hast du entwickelt, würde ich jetzt einfach mal formulieren. Was hat es damit auf sich und welches Ziel steckt dahinter?
Also ich habe es ehrlicherweise nicht komplett allein entwickelt. Also es gibt 4 Kernpunkte, die waren da vorher schon da. Ich habe das nur so ein bisschen weiterentwickelt, weil ich gemerkt habe, okay, da fehlt für mich zumindest in der Wahrnehmung was. Also 7Cs steht für, jetzt muss ich schauen, dass ich alles zusammenbekomme, Clarity, Commitment, Compassion, Confidence, Control, Concentration. Irgendwas habe ich vergessen.
Wir tun einfach so, als wäre die Verbindung abgebrochen.
Okay, also die 7. fällt mir gleich noch ein. Auf jeden Fall sind das die 7 Komponenten und die spiegeln eigentlich nur wieder, was am Ende alles notwendig ist, um, ich sag mal so, mental gesehen ein kompletter Athlet zu werden. Das sind so, sage ich, die 4 Bereiche, die 7 Bereiche, auf denen auch dann quasi alles basiert, was wir mit den Athleten in der Zusammenarbeit machen. Fangen immer an bei Clarity, um so ein bisschen erstmal so diesen ganzen Status Quo zu definieren und arbeiten uns dann durch die einzelnen Bereiche durch, am Ende so mit Concentration auch als finale Komponente, die dann so das ganze Thema auch Flow-Momente integriert und wie schaffe ich es immer wieder in den Flow zu kommen, weil das ist das, was jeder Sportler sich am Ende wünscht, irgendwie für die eigenen Wettkämpfe. Und ja, am Ende verteilt sich alles, was wir machen, so auf diese 7 Cs.
Was glaubst du, ist in dem Kontext das Schwierigste? Also was ist so die schwierigste Hürde für einen Athleten, für eine Athletin, die es zu durchbrechen gilt? Gibt es so eine Königsdisziplin?
Also die Vergangenheit hat gezeigt, dass tatsächlich das Thema Compassion, also Selbstmitgefühl, die größte Hürde für viele ist, weil wir halt nicht nur im Sport, sondern generell einfach gelernt haben, uns irgendwie extrem stark selbst zu verurteilen für Fehler, die wir machen, für Wissen, das uns vielleicht fehlt, für einfach Steps, die wir vielleicht nicht in die richtige Richtung machen. Und dass das für viele echt eine große Challenge ist, da wirklich so dieses Selbstmitgefühl zu entwickeln und eben nicht nur immer der eigene größte Kritiker zu sein, sondern auch mal der eigene größte Fan zu sein. Und am Ende ist das aber auch in meinen Augen der größte Baustein, um wirklich ein echtes Selbstvertrauen aufzubauen. Weil wenn ich mir selbst auch die Erlaubnis gebe, auch mal Fehler machen zu dürfen, wenn ich selbst auch lerne, mit meinen eigenen Fehlern eben auf eine andere Art und Weise umzugehen und mich nicht jedes Mal dafür fertig zu machen, sondern mich selbst auch immer mal wieder aufzubauen und mir das zu geben, was ich automatisch normalerweise einem Freund geben würde, wenn er in derselben Situation wäre, dann macht das echt einen verdammt großen Unterschied. Und das ist, glaube ich, für viele so zumindest bisher der größte Step.
Ich finde es total spannend, weil ich sag mal, gleichzeitig würde ich jetzt mal die These in den Raum stellen, dass gerade die Menschen, die natürlich sehr, sehr kritisch mit sich sind, sehr perfektionistisch sind, sind ja häufig auch die ambitionierten Menschen, die irgendwie mehr erreichen wollen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, das ist ein ziemlich schmaler Grat zwischen, alles klar, eine gewisse Selbstkritik, ein gewisses vielleicht auch mal hart mit sich sein, braucht es vielleicht auch, um weit zu kommen. Und dann aber dieses Momentum nicht zu verpassen, wo man sich selbst einfach nur noch fertig macht für Fehler und gar keine Toleranz sich selbst mehr gegenüber hat. Würdest du das auch so sehen? Das ist schon irgendwie einen gewissen Grad an Selbstkritik und auch mal hart mit sich sein braucht. Und würdest du auch sagen, dass der Großteil deiner Athleten auch so gestrickt ist, dass diese Menschen halt tendenziell zu kritisch mit sich selbst sind und deswegen halt auch das Problem haben, im Wettkampf-Moment sich zu sehr verrückt zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also wie eigentlich immer im Leben hat beides halt so eine positive und eine negative Perspektive. So. Und positiv gesehen ist natürlich so dieser innere Kritiker nicht immer fehl am Platze, sondern der darf natürlich schon auch da sein. Und für viele ist das natürlich auch ein krasser Antrieb. Das heißt, gerade in der Weltspitze strebt natürlich irgendwie jeder auch so nach diesem, ich sag mal, persönlichen Perfektionismus so ein bisschen, weil es geht immer noch besser und das weiß jeder selbst am besten. Auf der anderen Seite darf ich das halt auch immer wieder richtig einordnen, wenn ich auf dem Weg dahin doch mal Fehler mache oder wenn ich einfach ein bisschen länger brauche. Und es gibt zwei Zitate, die ich so im Laufe der Jahre aus meinem Podcast, also Interviews aufgeschnappt habe, die das immer so relativ gut auf den Punkt gebracht haben. Und das erste Zitat war, ich darf auch mal zufrieden sein, ich darf mich nur nie zufrieden geben. Das ist so die erste Perspektive so, die mir schon mal mehr Selbstmitgefühl auch ermöglicht und auch mal das anzuerkennen, was ich schon erreicht habe, ohne dass ich direkt sage, okay, das ist schon genug und ich gebe mich damit zufrieden. Und die zweite Perspektive ist, ich darf immer alles hinterfragen, ich darf mich nur nicht selbst in Frage stellen. Und auch das ist immer wieder in diesem Prozess halt super wertvoll. Natürlich darf ich jeden einzelnen Stein umdrehen, der vielleicht gerade umgedreht werden muss, weil er gerade nicht mehr zu meinem System passt oder weil er mich davon abhält, wirklich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen. Aber ich sollte mich als Mensch, aber auch mich als Athlet in dem Maße dann nicht in Frage stellen, weil dann komme ich relativ schnell in eine Gedankenspirale, aus der ich nicht mit mehr Selbstvertrauen wieder rauskomme, sondern eher mit sehr viel weniger Selbstvertrauen.
Wie ist das in dem ganzen Konstrukt, das schwebt mir schon die ganze Zeit so im Kopf, das Thema Ernährung? Zählst du das quasi noch zu deinem Arbeitskreis mit dazu oder siehst du das komplett separat? Weil ich denke mir halt, irgendwie so Mental State und sich richtig ernähren, die richtigen Nährstoffe zuführen im richtigen Moment, was brauche ich überhaupt, um für den Wettkampf on point zu sein, rein biologisch gesehen? Wie sehr bist du da mit drin oder wie sehr grenzt du dich von diesem Thema ab?
Also es ist natürlich eine unglaublich wichtige Komponente, auch gerade, weil ich, wie ich eingangs gesagt hatte, so aus dem Bereich auch überhaupt dahin gekommen bin, so dass ich mich über ein Startup, das Supplements genau für den Bereich gemacht hat oder immer noch macht, auch extrem viel damit beschäftigt habe. Das heißt, das kann man auf jeden Fall nicht ausklammern. Bin ich nicht der Experte dafür, so. Ich bin der Experte vielleicht für mich so in dem Bereich, aber nicht so, dass ich das an andere weitergebe. Aber wir haben Experten dann quasi auch im Team oder im erweiterten Netzwerk, wo wir dann auch sagen können, okay, wenn du da noch mehr machen willst, dann können wir dir den perfekten Ansprechpartner geben und dir auch die Möglichkeit geben, dich da weiterzuentwickeln, weil am Ende mentale Leistungsfähigkeit oder mentale Energie ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich eine mentale Stärke entwickeln kann am Ende.
Stichwort mentale Leistungsfähigkeit, du hast es auch am Anfang einmal kurz angeteasert, dass das als mehr und mehr auch in Bereiche der Wirtschaft abtropft und sich vielleicht Manager, GründerInnen, bei Gründern spricht man auch häufig davon, dass es Hochleistungssport ist, sich bei dir melden. Hol uns dazu kurz in deine Welt ab. Welchen Menschen außerhalb der SportlerInnen kannst du supporten und wie läuft in der Regel dort eine Zusammenarbeit ab und mit welchen Problempunkten kommen diese, ich sag mal, Manager, GründerInnen auf dich zu?
Ja, also bisher waren das vor allem Führungskräfte, die einfach auch schon selbst sehr, sehr viel in ihre eigene Entwicklung investiert hatten. Das heißt, denen war auch schon sehr durchaus bewusst, dass sie einfach mental oder auch auf dieser Persönlichkeitsentwicklungsebene sehr viel machen dürfen, um auch weiter zu wachsen und das Team besser führen zu können oder das Unternehmen besser führen zu können. Und trotzdem sind sie dann in ihrem Prozess meistens so ein bisschen an die Grenze gestoßen, wo sie gemerkt haben, okay, ich tue mich schwer, vielleicht mit gewissen Kommunikationsprozessen im Team umzugehen. Oder generell, glaube ich, gerade in der aktuellen Phase, auch eine der größten Challenges für viele Führungskräfte ist so, diese Performance im Hier und Jetzt hinzubekommen, aber trotzdem auch die, sag ich mal, Transformation für die Zukunft nicht außer Acht zu lassen, weil wir gerade einfach in einer Zeit leben, wo sich alles schneller verändert als jemals zuvor. Und trotzdem muss ich aber im Hier und Jetzt irgendwie auch meine Leistung bringen und trotzdem muss das Unternehmen, das Team und muss ich als Leader auch im Hier und Jetzt funktionieren und muss aber irgendwie trotzdem auch mein Team und mein Unternehmen darauf vorbereiten, dass wir in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren immer noch konkurrenzfähig sind und immer noch dabei sind. Und das sind so die Challenges, mit denen wir uns dann beschäftigen, wo ich einfach gerade im letzten Jahr gemerkt habe, dass es noch echt viel Potenzial gibt, auch wenn ich das gar nicht so selbst forciert habe, sondern das eher so entstanden ist durch eine Anfrage aus dem Bereich und ich dann gemerkt habe, okay, da können wir auf jeden Fall noch viel bewirken und viel positiv verändern.
Siehst du Parallelen? Also man sagt ja immer so flapsig, irgendwie Unternehmertum und High Performance im Sport hängt stark miteinander zusammen. Würdest du das so aus deiner Perspektive unterschreiben?
Auf jeden Fall. Also ich sage immer so gern, Unternehmertum oder auch Leadership generell im Businessbereich ist am Ende nur Leistungssport in einem anderen Lebensbereich. Und das vereinfacht es vielleicht sehr, sehr stark, aber es zeigt halt, dass extrem viele Parallelen da sind, weil auch in dem Bereich geht es natürlich darum, klar, Leistung zu bringen, aber es geht auch darum, fokussiert zu sein, achtsam zu sein, mitfühlend zu sein mit dem Team. Es geht darum, echter Leader zu sein, innerhalb eines Teams zu funktionieren oder auch ein Team, das als Ganzes funktioniert, aufzubauen. Also da gibt es so viel, was man aus dem Sportbereich lernen kann und wo man ganz viele Parallelen ziehen kann.
Hast du einen großen Unterschied in deiner Zusammenarbeit mit Teamsportlern versus Individualathleten?
Man merkt meistens schon einen gewissen Unterschied, einfach vor allem dahingehend, dass meistens die Teamsportler, ohne das jetzt komplett verallgemeinern zu wollen, noch nicht, ich sag mal, so weit entwickelt sind wie die Einzelsportler, weil man natürlich in einem Team einfach zu vielen Bereichen so ein bisschen auch gehalten wird und man ist da gar nicht immer so sehr natürlich komplett auf sich allein gestellt. So, das heißt, man hat einfach viele Herausforderungen, die vielleicht ein Einzelsportler hat, so in dem Maße gar nicht. Und dementsprechend ist es meistens im Einzelsport schon mal auf einem anderen Niveau, auf dem man anfängt, so, weil die Leute natürlich irgendwie auch sehr, sehr stark sich um sich selbst kümmern müssen, meistens irgendwie auch vielleicht gar kein krasses Team um sich herum haben und auch komplett ihren Sport allein organisieren, komplett ihren Lebensunterhalt alles allein organisieren müssen und dementsprechend da selbst auch schon irgendwie viel mehr Herausforderungen ausgesetzt waren, die man so vielleicht im Teamsport nicht unbedingt hat.
Spannend. Sehr spannend. Ich habe gefühlt auch noch 800 weitere Fragen zu dem Thema auf den Lippen. Wir gucken mal wieder auf die Zeit und sehen, dass sie schon so ein bisschen fortgeschritten ist. Wir machen am Ende immer ganz gerne noch das sogenannte Word-Ping-Pong. Vielleicht hast du es auch hier und da schon mal gehört und gesehen. Du hast ja gesagt, du hast schon mal in die eine oder andere Folge reingehört. Das heißt, wir würden dir gerne so zum Abschluss nochmal einfach so ein paar Begrifflichkeiten um die Ohren hauen sozusagen. Und du sagst uns, was du als erstes damit assoziierst. Also gar nicht unbedingt groß erklärt oder erläutert, sondern es kann ein Buzzword sein, was du dazu im Kopf hast oder ein kurzer Satz oder sowas. Genau.
Alright, let's do it.
Let's do it. Okay, der erste Begriff ist deine größte Inspirationsquelle.
Meine Beziehung.
Erfolg
bedeutet für mich, meine persönlichen Ziele erreicht zu haben.
Das Jahr 2030
könnte vielleicht das Jahr werden, in dem meine noch nicht geborenen Kinder eingeschult werden.
Sehr gut. Dein größter bisher unerfüllter Lebenstraum?
Eine Fallschirmspringer-Ausbildung zu machen.
Krass. So, die nächste Frage hast du zwar eigentlich schon beantwortet, aber deswegen schließen wir mal Der Alchemist aus. Dein Lieblingsbuch.
Die Seele will frei sein von Michael A. Singer.
Spannend, das kenne ich noch gar nicht.
Michael Klein A. Singer, übrigens super spannender Charakter. Also ich glaube, ich weiß nicht, meine Reise in die Vollkommenheit oder so heißt so ein Buch von ihm. Das habe ich auf jeden Fall gelesen. Mhm. Super spannend auch vom Werdegang.
Ja.
Ohne es jetzt zu sehr crushen zu wollen.
Ist direkt notiert, sehr gut. dein persönliches Warum?
Ich will einfach am Ende meines Lebens zurückschauen können und sagen können, ich habe mir das Leben erschaffen, das ich erschaffen wollte. So, ich habe mich in den letzten Jahren, vielleicht auch ein ganz kleinerer Ausflug, in den letzten Jahren viel mit meiner spirituellen Entwicklung beschäftigt, da auch die ein oder andere Zeremonie in Mexiko gemacht, um da ein bisschen näher an das zu kommen, was ich vielleicht wirklich bin, sozusagen. Und einfach zu wachsen und neue Erfahrungen zu machen und im besten Fall Menschen auf dem Weg dahin helfen zu können oder dabei helfen zu können, ist, glaube ich, so das größte Warum, das ich habe.
Cool. Instagram.
Für mich ein cooles Tool, um immer wieder mit Menschen überall auf der Welt in Kontakt zu kommen.
Okay. Liebe.
Etwas, von dem ich lange Zeit dachte, ich wüsste, was es ist, bis ich meine Frau kennengelernt habe.
Nächste Folge dann mit deiner Frau.
Genau. Lebensqualität.
Für mich unglaublich entscheidend. Also ich designe mein Leben eigentlich, versuche mein Leben so zu designen, wie ich es leben will und nicht nach dem, wie es eigentlich vielleicht sein müsste, damit mein Business funktioniert, sondern mein Business muss ich meinem Lifestyle anpassen. Das ist so die Gangart, wie ich das handhabe.
Super wertvoller Satz. Und zu guter Letzt, dein persönliches Lebensmotto.
Das ist tatsächlich, und da kommen wir wieder, machen wir es, glaube ich, ganz gut rund, ein Zitat aus der Commencement Speech von Steve Jobs, das ich mir dann im Anschluss irgendwann auf die Rippen tätowiert habe. Und das lautet, there's no reason not to follow your heart.
Das ist ein Abschluss. Den nehmen wir. Gerade schon überlegt, weil ich habe diese Commencement Speech auch etwas zu häufig mir angeguckt, was jetzt so kommt. Ich konnte es nicht antizipieren. Also heißt noch ein paar Nächte durchgucken. Nein, also Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben eine echt umfangreiche Reise gemacht durch deine Themengebiete, durch deine Vita. Super, super spannend, deine Einblicke und auch authentischen Einblicke zu erfahren, was ich persönlich immer total wertvoll finde. Und von daher einfach nur ein aufrichtiges Danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so offen mit uns gesprochen hast. Jetzt stellt sich natürlich mir noch eine Frage, beziehungsweise vielleicht auch allen Zuhörenden. Wie erreiche ich denn, wenn ich auch etwas von deinem Wissen abhaben möchte?
Ja, danke euch erstmal für die Einladung, hat super viel Spaß gemacht und für ja all die Leute, die sich irgendwie connecten wollen, den Podcast habe ich schon angesprochen, Mental Performance Podcast, gibt's auf allen Plattformen oder ansonsten ist die beste Anlaufstelle entweder Instagram @PatrickThiele_ oder LinkedIn auch einfach nur Patrick Thiele und da könnt ihr mir gerne jederzeit schreiben.
Nice.
Cool.
In dem Sinne, vielen Dank und Peace. Out.
Vielen Dank dir, Patrick.
Macht's gut, danke euch.